erstmal aufräumen hier vorne. Ja, ganz als erstes möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr so oft für uns als JFC sammelt. Das ist uns wirklich eine große Hilfe und das ist echt super. Wir merken, dass Gemeinden, wo wir Einsätze machen oder früher gemacht haben, immer irgendwo über diese finanzielle Hürde stolpern, dass die Einsätze eben einfach doch Geld kosten. Und je mehr wir an Spenden so bekommen von Gemeinden oder Einzelpersonen, desto günstiger können wir das anbieten, was wir machen, und desto mehr können wir auch unterwegs sein. Deswegen ist das wirklich eine sehr große Hilfe. Vielen Dank dafür. Es geht um den Alltag. Das klang vorhin schon an mit diesem super Gedicht oder mit diesen Zeilen, die so uns da abholen, wo wir uns, glaube ich, alle wiederfinden. Glaube am Montag, Glaube im Alltag, das ist ja so ein Thema, ich glaube, da beschäftigt sich jeder irgendwo damit. Und im Moment ist auch diese Aktion Glaube am Montag, und ich habe einige Gedanken und Zitate von den Anregungen oder von den Zeitschriften von Glaube am Montag. Ich habe ein schönes Zitat gefunden zum Thema Glaube am Montag. Und zwar hat Robert Lemke mal gesagt: Im Flugzeug gibt es während starker Turbulenzen keine Atheisten. Wir sehen also, es gibt anscheinend Zeiten, da fällt es uns leichter, mit Gott zu rechnen, und es gibt irgendwie Zeiten, da fällt es uns schwerer. Und ich glaube, eine Zeit, wo es den meisten Menschen schwer fällt, irgendwie mit Gott zu rechnen und ihm zu vertrauen, das ist die Zeit zwischen dem Aufstehen und dem ins Bett gehen. Und genau das ist unser Thema heute. Und wir müssen erst die Fernbedienung synchronisieren und dann... Ah, da haben wir sie schon. Sehr gut. Also das Thema ist Glauben zwischen dem Aufstehen und dem ins Bett gehen. Und bei dem Thema, da könnte ich es mir leicht machen und ich würde es mir auch gerne leicht machen. Ich könnte euch einfach folgende Tipps geben. Das Erste, was ihr morgens tun solltet, ist beten. Das Letzte, was ihr abends tun solltet, beten. Und in der Zeit dazwischen am besten immer drüber nachdenken, was würde Jesus jetzt machen in dieser Situation. Und wahrscheinlich ist dieser Tipp theoretisch und wahrscheinlich sogar theologisch vollkommen richtig. Aber wir haben ein Problem. So einfach ist es nicht. Ich weiß zumindest von mir, ich werde daran scheitern, wenn ich das mir vornehme. Ich weiß, es wäre gut, wenn ich das hinbekommen würde. Ich weiß, es wäre gut für meinen Tag, wenn ich ihn konsequent mit Jesus starten würde. Und es wäre gut für den Tagesabschluss, wenn ich ihn konsequent mit Gebet beenden würde. Und natürlich ist es gut, wenn ich jeden Tag in ganz enger Verbindung mit Jesus lebe. Natürlich ist das gut, aber es ist eben nicht so einfach. Versuchen wir uns mal an ein paar Situationen zu erinnern. Natürlich ist es gut, wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit bin, mit dem Auto, und jemand fährt kurz vor mir ein, bremst mich aus. Natürlich ist es gut, ihn zu segnen dafür. Ja, natürlich ist das gut. Ich trinke morgens zu Hause noch keinen Kaffee, sondern erst im Büro. Das bedeutet, auf dem Weg zur Arbeit gibt's keine positive Reaktion. Naturgemäß, körperlich. Natürlich ist es gut, wenn ich dann im Büro angekommen bin und ich habe mir viel vorgenommen für den Tag und ich bin dankbar für meine Arbeitsstelle und für meine Kollegen, und das bin ich wirklich. Und dann kommt der eine Kollege und sagt, ja, könntest du vielleicht hier nochmal gucken? Und dann kommt der nächste und sagt, hier, da hatten wir doch schon mal drüber geredet, leg mir was auf den Schreibtisch. Und ich habe das Gefühl, Ziel ist es, Schreibtisch leer zu bekommen, und egal auf welchen Schreibtisch ich es legen kann, ich bin dankbar dafür. Und ja, ihr kennt das vielleicht auch. Und natürlich ist es gut, dankbar zu sein. Aber wenn ich am Ende des Tages merke, meine To-Do-Liste ist nicht kürzer, sondern länger geworden, dann ist es manchmal schwierig. Ich habe dann zwar schon den Kaffee getrunken, aber es ist trotzdem schwierig. Vielleicht bist du Hausfrau und hast dir viel vorgenommen. Und dann schreit dein Kind den ganzen Tag und du kommst zu gar nichts. Oder die Schule ruft an, dein Kind hat Fieber, ob du es bitte abholen könntest. Super! Ja, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Aber ich vergesse Gott dann in diesen Situationen viel zu schnell. In solchen Momenten fällt es mir unheimlich schwer, mein ganzes Leben als Lobpreis zu sehen. Und das war jetzt nur so ein ganz kurzer Abriss. Wir können jetzt noch über die Schüler reden, ja, da brauchen wir gar nicht lange suchen, um Situationen zu finden, wo sie an ihre Grenzen kommen. Aber das fängt auch schon früher an mit Kindern im Kindergarten, da gibt's auch schon Streit, ja, und dann fällt es schwer, ja, zu sagen, ich lebe mein Leben als Lobpreis mit Jesus. Und jeder erinnert sich jetzt bestimmt an Momente, und ob man Rentner ist oder im Berufsleben steht oder noch Schüler ist oder Student. Es gibt Situationen, wo man an seine Grenzen kommt. Und dann habe ich ja, das muss ich ganz ehrlich zugeben, noch den großen Vorteil, dass ich in einem Missionswerk arbeite. Das bedeutet, dieser ganze Themenkomplex Mobbing, Sticheleien, sexuelle Anzüglichkeiten, Notlügen, echte Lügen, das kenne ich nur von Erzählungen. Natürlich ist es eine tolle Idee und ein super Anspruch, wenn ich als Christ in dieser Welt lebe und ein Zeugnis bin in dieser Welt. Aber das kostet richtig echte Kraft, oder? Das ist richtig harte Arbeit. Und man fühlt sich manchmal ganz schön allein bei dem Ganzen. Und dann kommt jetzt auch noch so eine Predigt zum Christsein zwischen Aufstehen und ins Bett gehen. Super! Haut uns nochmal einen rein, wir merken, dass wir an dem Anspruch immer wieder scheitern werden. Und wir könnten jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen, aber das ist wirklich nicht mein Ziel und darum soll es heute wirklich nicht gehen. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Johannesevangelium. Dort lesen wir in Johannes 17: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich möchte auf 3 Punkte eingehen. Kannst du eins weitermachen, bitte? Der erste Punkt, die Ausgangssituation. Der zweite, Gottes Angebot und dann praktische Schritte. Die Ausgangssituation, wir lesen das in dem Text, wir sind nicht als Flüchtlinge in dieser Welt. Immer auf der Flucht vor den anderen, hoffentlich merkt keiner, dass ich Christ bin. Hoffentlich merkt keiner, dass ich nicht von der Welt bin, ja, also eigentlich illegal hier bin. Wir sind aber nicht Flüchtlinge, sondern wir sind Abgesandte. Das ist ein Unterschied. Gott hat uns in diese Welt gesendet. Und Jesus betet das hier ganz konkret. Ich bitte dich, dass du sie nicht aus der Welt nimmst. Er hat uns mitten in diese Welt geschickt. Er hätte ja auch beten können, ach, das ist so schwer und nimm sie doch einfach raus, wenn sie sich bekehrt haben. Das ist ja viel leichter. Ja? Aber er sagt genau das Gegenteil. Ich bitte dich, dass du sie nicht rausnimmst. Wir sind mitten in diese Welt. Und zwar mitten in diese böse Welt gestellt. Weil diese Welt ist böse. Und wir werden gehasst. Das ist so. Jesus wurde auch gehasst. Aber wir sollen uns deswegen nicht verstecken. Wir sind nicht hier, um unterzutauchen, um unerkannt, undercover sozusagen in dieser Welt zu sein, sondern wir sind die Botschafter Gottes in dieser Welt. Und wenn wir uns vergleichen mit dem Botschafter, dann denken wir mal drüber nach, was der Botschafter so alles für Rechte hat, die wir alle nicht haben. Der Botschafter darf im Halteverbot parken, ich darf das nicht. Ja? Also der Botschafter eines Landes in einem anderen Land, das ist eine sehr privilegierte Person. Das ist jemand, der ist mit echten Rechten und mit echter Macht ausgestattet. Und wir sind der Botschafter Gottes in dieser Welt. Das ist ein Unterschied. Botschafter oder Flüchtling. Ich habe mal versucht, das bildlich darzustellen. Kiba, lecker, soll aber jetzt was anderes aussagen. Wir sind im gleichen Glas wie alle anderen. Aber wir sind nicht wie alle anderen. Das heißt, wir sollen in der Welt sein, aber wir sollen nicht von der Welt sein. Wir sind im gleichen Glas, im gleichen Behälter, in der gleichen Welt, wie Menschen, die Gott nicht kennen, aber wir sind aus einem anderen Stoff, aus einem anderen Material. Wir sind nicht in einem anderen Gefäß. Man könnte jetzt ein Glas Bananensaft hinstellen und ein Glas Kirschsaft, aber das ist kein Kiba. Wir sind Kirschsaft im gleichen Gefäß wie Bananensaft. Apfelsaft. Das heißt, wir sind nicht von der Welt getrennt, sondern wir sind immer noch in der Welt. Und unser Problem, oder mein Problem, vielleicht findet sich der eine oder andere wieder, ist, dass wir das manchmal ein bisschen durcheinander bringen, das Ganze. Wir denken so, ach, ich muss mich nur gut verhalten, darf mir nicht zu Schulden kommen lassen und ja, muss vielleicht das eine sagen und das andere nicht sagen und dann bin ich schon ganz schön unterschiedlich. Das ist schon ganz schön, das trennt mich schon ganz schön von der Welt. Dann sind wir schon anders genug, denken wir so. Und wenn wir so in die Geschichte der Gemeinden gucken und unrühmlicherweise gerade der freien Gemeinden, der Freikirchen, dann hat sich da oft so ein Stil entwickelt. So eine Art Verhaltenskodex. Ja, jeder kennt ihn irgendwie, jeder hält sich irgendwie dran, keiner weiß genau woher, aber man weiß, so muss man sich eben verhalten, wenn man Christ ist. Ja, und im Hinterkopf denke ich dann, ja, wenn ich mich so und so verhalte und dies und jenes lasse und dies und jenes tue, dann ist das schon so, wie Jesus sich das gedacht hat. Und wir vergessen dann in die Bibel zu gucken, wie Jesus es sich wirklich gedacht hat. Jesus hat nämlich nie von Kleidung gesprochen, um mal so ein Thema ganz vorsichtig anzureißen. Er hat aber ganz klar von meiner Herzenseinstellung gesprochen. Er hat von der Einstellung gesprochen, die er verachtet. Geiz, Neid, Missgunst, Hartherzigkeit, da hat er viel drüber geredet. Aber das sind ja so schön unsichtbare Dinge, die kann ich ja verstecken. Ja, ob ich hartherzig bin, sieht ja keiner. Aber wie ich angezogen bin, das sieht man. Oder noch besser, welche Lieder wir singen. Hoho, da kann man Stunden drüber diskutieren, oder? Ich merke hier, ihr wisst, wovon ich rede. Na, das sind doch wichtige Themen, oder? Welche Lieder wir singen, wie wir angezogen sind. Da muss man doch drüber reden. Kann man drüber reden, aber darum ging es Jesus nie. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn wir uns komisch anziehen und komische Lieder singen, dann trennt uns das von der Welt. Dann sind wir nicht mehr in der Welt. Dann hat die Welt nichts mehr mit uns zu tun. Und wir mit der Welt auch nicht. Dann denken Menschen, die diese ganze Sozialisation, die da nicht so vertraut mit sind, denken, was sind das denn für welche? Und wir denken, wir machen es richtig und wir sind aber nicht mehr in der Welt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Vers aussagt. Merkt ihr das? Wir trennen uns von der Welt manchmal mit unserem Verhalten und denken aber, wir machen das richtig, weil wir ja anders sein sollen. Das heißt, so langsam aber sicher vermischt sich die ganze Angelegenheit hier. Das geht natürlich schrittweise. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, dass wir plötzlich alles gemischt haben. Aber hier mal ein bisschen gerührt und da mal ein bisschen gemischt. Das ist eine gute Taktik des Teufels, dass er das immer so Stück für Stück macht. Und vielleicht fällt uns dieser Themenkomplex Glauben vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen deswegen so schwer, weil wir es durcheinander gebracht haben. Wir sind so geworden, wie die Welt ist, aber wir sind nicht mehr in der Welt. Das heißt, wir leben so, wie Menschen leben, die Gott nicht kennen, aber wir leben in einer ganz eigenen Welt, in der die Leute, die Gott nicht kennen, keinen Platz haben. Und wir fühlen uns gut dabei. Das ist doch mal ein cooles Gefäß. Viel größer, viel besser, glänzt viel mehr. Wir sind aber in einem anderen Gefäß. Wir sind nicht mehr in dem Gefäß, wo die Menschen sind, die Gott nicht kennen. Wir haben uns separiert. Das Außenrum ist anders geworden, aber das Innen ist genau gleich. Da ist kein Unterschied mehr. Das ist jetzt überspitzt und es ist sicherlich nicht so, dass es genau gleich ist. Aber so schleichend kommt da schon so eine gleiche Spur in manchen Dingen rein. Und ich glaube, das Ziel muss sein, dass wir das wieder gerade rücken. Das heißt, so zu werden, innerlich, so zu werden, wie Menschen sind, die Gott in ihrem Leben haben. Und dabei ganz mit beiden Beinen in dieser Welt zu stehen. Kommen zu Punkt 2. Das Angebot Gottes. Ich versuche jetzt, Gott mit in meinen Alltag zu nehmen. Und an sich ist an diesem Satz auch gar nichts falsch. Die Frage ist, was verbinde ich damit, wenn ich sage, ich nehme Gott mit in meinen Alltag? Sieht das so aus wie auf diesem Bild, das jetzt als nächstes kommt? Ich glaube, man kann erkennen, was das ist. Das ist schlecht, also das ist so ein Zugtierchen, was man mit so einer Schnur hinter sich herziehen kann. Das heißt, ich nehme Jesus mit in meinen Alltag. Aber er geht dahin, wo ich hingehe. Er geht mir nach. Oder nehme ich Gottes Angebot an, der gesagt, ich gehe dir voraus. Dietrich Bonhoeffer sagt, für Christen sollte der Beginn des Tages nicht von Sorgen beschwert und damit belastet sein, was an diesem Tag passieren könnte. Der Herr steht über dem neuen Tag, denn Gott hat ihn gemacht. Alle Nervosität, alle Verfehlungen, alle Ängste und Sorgen fliehen vor ihm. Deshalb sollten in den frühen Morgenstunden des Tages unsere vielen Gedanken und unsere vielen eitlen Worte ruhig sein. Möge das erste Wort und der erste Gedanke dem einen gehören, dem unser ganzes Leben gehört. Er hat den Tag doch schon vorbereitet, weil er hat ihn doch gemacht. Er kennt den Tag doch schon. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich ihn mit in meinen Tag nehme, sondern dass ich mit ihm zusammen in den Tag gehe. Warum sollte ich also Angst haben vor dem Tag? Es geht mir um einen anderen Blickwinkel. Wenn ich das so sehe, geht es um einen anderen Blickwinkel auf den Tag, auf den Alltag. Und die Frage, die dahinter steht, glaube ich an Gott oder glaube ich Gott? Glaube ich Gott, wenn er mir was verspricht? Glaube ich ihm das? Oder glaube ich in Anführungszeichen nur an ihn? Der Teufel glaubt auch, dass es Gott gibt. Aber die Frage ist, glaube ich an Gott oder glaube ich Gott? Glaube ich im echten Leben, im Alltag, seinen Verheißungen? Es gibt unzählige Verheißungen Gottes in der Bibel. Und ich picke nur zwei davon raus. In 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Eine Verheißung Gottes für unser Leben. Glauben wir, dass das hält im Alltag, im echten Leben? Glauben wir das? Oder lesen wir das und sagen, ja, vielleicht irgendwann mal? Oder glauben wir das, weil Gott uns versprochen hat? Ich glaube an die Bibel und ich glaube, dass das Reden Gottes in unser Leben ist. Und ich glaube, dass wir diese Zusagen für unser Leben ernst nehmen müssen. Auch wenn es uns schwerfällt, weil es nicht nachvollziehbar ist menschlich. Aber er hat es uns versprochen. 1. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist die Jahreslosung. Das ist doch eine Verheißung. Ich glaube, wir haben das Jahr der Schwachen. Ich habe die große Hoffnung, dass wir im Jahr der Schwachen sind. Weil nur wenn wir im Jahr der Schwachen sind, dann kann Gott unendlich groß werden. Glauben wir das? Oder lesen wir das und denken, ja, aber trotzdem muss ich doch irgendwie stark sein. Ich glaube nicht. Wir sind im Jahr der Schwachen. Lass uns schwach sein. Und ich schließe den zweiten Punkt nochmal mit einem Zitat von dem Herrn Pedersen. Ich kenne ihn nicht, aber er sagt, es ist hilfreich, die Nacht als den Beginn des Tages zu verstehen, weil es uns daran erinnert, dass alles nicht von uns abhängt. Ich gehe schlafen, aber Gott arbeitet die ganze Nacht hindurch. Deshalb muss ich weder besorgt noch gehetzt sein. Wenn ich aufwache, möchte ich einfach Gott bei seiner Arbeit begleiten. Und wir kommen zum dritten Punkt, praktische Schritte. Hier ist immer so eine Verzögerung drin, glaube ich, in dieser Maschine. Die Frage ist ja, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir jetzt damit um? Wie setze ich das um? Es geht um den Alltag. Und der Alltag ist praktisch. Das Problem vom Anfang haben wir immer noch. Wir wissen eigentlich, es ist gut, den Tag mit Jesus zu starten und dann so richtig mit Jesus durch den Tag zu gehen und am Ende mit Gott den Tag abzuschließen. Aber wir wissen eben auch, es ist nicht so leicht und es geht uns nicht so locker flockig von der Hand. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, man nimmt sich das mal vor und dann zieht man das durch und so ein paar Wochen klappt das auch. Und dann vergisst man es mal den einen Tag und dann den nächsten Tag und das schleicht sich dann doch irgendwie so ein, dass man es dann doch nicht mehr so ernst nimmt. Ich glaube aber, dass genau dieser veränderte Blickwinkel uns dabei helfen kann. Manchmal fühlt sich so diese Gebetszeit morgens, abends, das fühlt sich ein bisschen an wie eine lästige Pflicht, oder? Ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Aber ich glaube, darum geht's nicht. Es geht um meine Herzenseinstellung. Und die kann sich verändern, wenn ich diesen Blickwinkel verändere. Und das ist eine segensreiche Zeit. Das erlebe ich aber nicht, wenn ich es als Pflicht sehe, sondern das erlebe ich, wenn meine Einstellung zu dieser Thematik sich verändert, wenn sich mein Blickwinkel verändert. Zusätzlich glaube ich aber, gibt es noch so ein, zwei Tipps, wie wir das noch attraktiver gestalten können. Und ein Tipp steht in der Bibel, den gibt Paulus den Thessalonichern. Er sagt, sich freuen und dankbar sein sollen sowas wie die Lebensmelodie von Christen sein. So das sichtbare Kennzeichen, Freude und Dankbarkeit. Und in dem Glaube am Montag Magazin ist das so als Zitat zusammengefasst. Da steht, mit einem motivierenden Bild vor Augen und der richtigen inneren Einstellung fallen konkrete Schritte wesentlich leichter. Solche konkreten Schritte können zum Beispiel sein, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets das Gute zu tun, im Umgang miteinander und mit allen Menschen. Damit diese Schritte gelingen, legt Paulus den Thessalonichern das Beten als ständiges mit Gott im Gespräch bleiben ans Herz. Schon die Jünger baten Jesus, Herr, lehre uns beten. Jesus geht auf die Bitte der Jünger ein. Er zeigt ihnen in seinem Leben, wie er das kurze Zwiegespräch mit dem Vater führt oder sich zu Gebetszeiten zurückzieht. Er gibt ihnen mit dem Vater unser ein konkretes Beispiel an die Hand, wie sie beten können. Auch Paulus will mit seiner Aufforderung, ständig zu beten, nicht überfordern. Es geht darum, im Kontakt mit Gott die nötige Hilfestellung für ein Leben nach Gottes Sinn zu bekommen. Das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich. Das heißt, es geht nicht darum, spezielle Gebetszeiten einzuhalten, bestimmte Uhrzeiten vielleicht sogar einzuhalten, um den Segen nicht zu verpassen, sondern es geht um meine Herzenshaltung, um meinen Blickwinkel auf den Tag, um meine Einstellung dem Tag gegenüber. Und ein weiterer Tipp, den habe ich in meiner Bibelschulzeit bekommen und ich habe ihn seitdem mal mehr, mal weniger umgesetzt. Der Tipp war von einem der Lehrer, beginne jeden Tag damit, 10 Minuten nur zu danken. 10 Minuten lang nur danken. Und im ersten Moment denke ich mal, was soll ich denn 10 Minuten lang alles danken? Und das ist genau der Trick. Wenn ich anfange morgens zu danken, bis mir nichts mehr einfällt, bin ich vielleicht nach einer Minute fertig. Oder noch schneller, je nachdem. Aber wenn ich mir vornehme, wirklich vornehme, Küchenwecker stellen, 10 Minuten, nur danken, nicht bitten, bitten verboten, dann fallen uns plötzlich Sachen ein, für die man auch noch danken kann, da hätten wir vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das hilft uns, unseren Blickwinkel zu verändern. Nehme ich Gott mit, bitte komm doch mit, ich habe heute so viel vor, oder danke ich ihm für das, was er vorbereitet hat? Das ist der veränderte Blickwinkel. Wir gehen Gott nach und genießen seine Gaben. Wir gehen an seiner Hand. Wir dürfen bitten. Wir dürfen ihn bitten, mitzukommen. Wir dürfen ihn um Sachen bitten. Daran ist überhaupt nichts falsch. Die Frage ist aber, was hat welche Priorität in meinem Leben, auch in meinem Gebetsleben? Hat das Bitten eine große Priorität oder hat das Danken eine große Priorität? Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht und das ist mir eine große Hilfe. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, jedes Gebet mit Danken zu beginnen. Egal, um was es gehen wird. Auch wenn es die Fürbitte ist, wo ja schon das Wort Bitte drinsteckt. Aber auch eine Fürbitte kann man mit Danken anfangen. Und das verändert meine Einstellung, weil ich nicht mit der Bitte anfange, sondern mit dem Danke anfange. Das verändert meinen Blickwinkel auch auf Situationen. Und noch ein letztes ganz am Schluss. Wenn wir darüber nachdenken, in meinem Alltag Christ sein, Zeugnis sein, dann kommen wir irgendwann auch an den Punkt, früher oder später, dass wir überlegen, Moment, ich will doch meinen Mitmenschen auch was von meinem Glauben weitergeben. Ich will meine Mitmenschen auch für die Ewigkeit erreichen. Und manchmal setzt uns dieser Gedanke leider auch unter Druck, wenn wir denken, ach, jetzt muss ich das ja auch noch. Wie soll ich das denn machen? Und ich glaube, das ist oft Druck, den wir uns selber machen, den wir uns nicht machen müssten. Man könnte viel über das Thema sagen und das werde ich jetzt nicht tun. Ich möchte nur ein Zitat noch weitergeben und mit diesem Zitat schließe ich dann auch von Ralph Waldo Emerson. Und es gefällt mir gut, was er sagt. Wenn du willst, dass dein Nächster an Gott glaubt, dann lass ihn sehen, was Gott aus dir gemacht hat. Amen.